Acht Türme, eine Kirche. Der Podcast deiner Kirche in deiner Region. Alltagsrelevant, innovativ, inspirierend, ermutigend, begeisternd. Aus dem Leben ins Leben. Herzlich willkommen und schön, dass du heute am Start bist. Ich bin Sven Feigs, dein Gastgeber, und ich möchte gemeinsam mit dir herausfinden, warum und wie ein Mensch heute noch an Gott glauben kann. Viel Freude mit unserer heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Special-Folge. Und zwar die Folge Nummer 1, Blick unter den Talar, wer ist der Mensch hinter dem Pfarrer? Und heute zu Gast Siegbert Betz. Schön, dass du hier bist, schön, dass du da bist. Du bist Pfarrer in Gärtringen und freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute so ein bisschen einen Blick einfach hinter die Kulissen gibst. Bin gespannt darauf. Aber jetzt erstmal möchte ich auch dir danke sagen, dass du heute wieder am Start bist und zuhörst und eingeschaltet hast und dir und deine Zeit uns zur Verfügung stellst. Ich hoffe, du kannst einiges mitnehmen aus dieser Folge und den einen oder anderen Gedanken, aber vielleicht auch einfach das näher kennenlernen, was ja vielleicht heute auch mehr im Fokus steht. Genau, und ich würde mich mega freuen, wenn du uns unterstützt, indem du den Podcast abonnierst. Klar, ist kostenlos. Ein Like da lässt, gerne auch die Glocke anmachst, weil dann bekommst du immer eine Info, wenn es eine neue Folge gibt und du verpasst nichts. Genau, folg uns gerne auch auf Instagram oder unserem WhatsApp-Kanal, dann bleiben wir in Verbindung und du bekommst immer mit, wenn es irgendwie was Neues gibt. So, jetzt starten wir rein in diese Special-Folge, in diese besondere Reihe, wo wir euch Pfarrerinnen und Pfarrer einfach ein bisschen persönlicher kennenlernen wollen und Blick so hinter die, das, was man so, sag ich mal, alltäglich wahrnimmt, als Gemeindeglied vielleicht werfen wollen und einfach mal schauen wollen, wer ist denn dieser Mensch da dahinter und ja, was ist seine Geschichte, wie sieht vielleicht auch sein Leben so aus als Pfarrer? Genau, bin gespannt, wo wir da heute alles hinkommen werden, Siegbert. Jetzt mal die erste und allerwichtigste Frage bei dem Titel, den wir haben, Blick unter den Talar. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich frage, was trägst du denn üblicherweise unter dem Talar?
Also unter dem Talar, zunächst mal sage ich auch, grüß Gott, schön, dass ihr dabei seid und uns heute hört. Unterm Talar trage ich in der Regel einen Anzug, weil ich ja in die Kirche gehe ohne Talar und dann erst den Talar drüber ziehe, möchte ich ordentlich gekleidet auch erscheinen ohne den Talar. Ja. Ich kannte natürlich auch einen Kollegen, der hat gemeint, unterm Talar kann ich auch kurze Hosen tragen.
Ja. Im Sommer ist das natürlich vielleicht praktisch, gell? Wenn man da
ja, meiner sitzt leider nicht ganz so vom Schnitt ohne ein ordentliches Jackett drunter.
Okay, ja, okay. Und danach, nach dem Gottesdienst, ist ja auch nochmal oft, dass man dann irgendwie nochmal mit Leuten redet oder so.
Ganz klar, und auf dem Friedhof, da bin ich manchmal froh, wenn ich dann doch das Jackett im Sommer nicht mehr brauche.
Ja, ja, ja. Wie nimmst du das wahr? Also wenn wir jetzt gerade schon bei diesem Talar-Thema sind, wie wirst du damit wahrgenommen? Verändert sich da was, wenn du den anhast, in dem wie die Leute mit dir umgehen oder mit dir reden oder dich wahrnehmen? Merkst du das irgendwie? Oder ist natürlich immer schwierig, das selber zu beantworten.
Also für mich ist es ein Stück weit herausfordernd, weil ich würde gerne auch die Gottesdienste ohne Talar halten. Mhm. Gut, bei Beerdigungen, da sehe ich es schon, da ist es wichtig. Oder bei Trauungen, da möchte das Paar schon eigentlich, dass der Pfarrer vorne steht
und als Pfarrer, erkennbar ist.
Gewöhnliche Gottesdienste würde ich auch gerne und habe das teilweise auch schon gemacht, in anderen Gemeinden ohne Talar predigen und den Gottesdienst feiern, weil ich denke, da bin ich etwas näher bei den Menschen. Der Talar aufgrund dieser Amtstracht, wie man es so schön nennt, gibt doch irgendwo einen Status und eine gewisse Distanz. Es wurde schon verglichen mit dem Polizisten, der ja auch seine Uniform anhaben sollte. So soll der Pfarrer seinen Talar tragen. So wurde ich zumindest vom Kirchengemeinderat hier aufgeklärt.
Ja, hat natürlich aber auch den Vorteil, mir geht es immer so, ich muss mir immer überlegen, was ich anziehe, passt das jetzt so richtig, sitzt dann auch alles oder wie gucken die Leute da und so. sind sie abgelenkt von einer schief sitzenden Krawatte oder sonst was. Da, den Vorteil hast du dann natürlich, weil das sieht man alles nicht.
Das stimmt natürlich, ganz klar.
Ja, Siegbert, als Pfarrer wird man ja nicht einfach so geboren. Richtig. Ist, glaube ich, noch nie passiert. Erzähl doch mal kurz, wo kommst du her, wo bist du geboren, aufgewachsen?
Also aufgewachsen im Schwabenland, Biedigheim-Etter-Zimmern heißt der kleine Ort, heute Biedigheim-Biesingen.
Ja, okay.
Pfarrer wollte ich eigentlich nie werden, als Jugendlicher nicht. Ich war schon früh mit Menschen in Kontakt, die in anderen Ländern von Jesus erzählen, sogenannte Missionare. Und das hat mich irgendwo fasziniert, aber mit Fremdsprachen hatte ich es nicht auf der Schule und wollte deshalb Pilot werden.
Okay, okay.
Also das war mein Ziel.
So dein Traumberuf, auch als Kind, sage ich jetzt mal, Pilot? Oder,
als Jugendlicher. Oder als ich hatte damals in der Stadtbücherei die Bücher, die es dort gab, zu Flugzeugen alle gelesen und kannte die Flugzeugtypen, die es damals gab und habe mich auch dann nach dem Abitur bei der Lufthansa beworben.
Okay.
Und das war für mich dann ein ziemlicher Schlag, als da das Nein kam.
Okay. Also es kam auch letztlich dann aus dem Nichts, gab jetzt keine Ahnung, die haben ja irgendwelche Auflagen, weswegen man dann das vielleicht nicht werden kann, aber es war einfach...
Ja, damals gab es ja noch die Militär- oder die Pflicht bei der Bundeswehr, Militärdienst zu leisten, oder Wehrdienst heißt, Entschuldigung,
ja, alles gut.
Falscher Ausdruck. da wurde ich schon ausgemustert, weil ein Fuß etwas länger war damals als der andere. Okay. Habe ich nicht verstanden, fand ich toll, diese anderthalb Jahre gespart zu haben. Aber eben, das hat mich dann auch den Beruf des Piloten mitgekostet.
Das ist schon verrückt, was es da ist. Heutzutage ist das immer noch so, weißt du das, ob da solche...
Keine Ahnung.
Hast du nicht mehr damit beschäftigt.
Damit habe ich mich nicht beschäftigt.
Ja, okay, spannend, spannend. Pilot, naja. Jetzt fliegst du ja auch eine Art Flugzeug, ist aber halt eher mit... Sitzen auch viele Menschen drin, ist... Hebt aber nicht so leicht ab, so eine Kirche.
Ja, das stimmt.
Aber hat vielleicht doch manche Parallelen auch, oder? Zu so einem Pilotenberuf.
Ja, ich stehe auf der Kanzel und sitze nicht auf der Kanzel. So könnte man sagen. Sicher, eine gewisse Verantwortung ist da. Als Pilot hat man Verantwortung für das ganze Flugzeug, die Insassen. Als Pfarrer hat man Verantwortung für die Menschen in der Kirchengemeinde. Insofern kann man schon Parallelen ziehen, das stimmt. Ja. Gut, Pilot, kurz nochmals zurück. Ich sprach von Missionaren, ich wollte dann Missionspilot werden. Das war mein Ziel. Und denn ich war auch schon viel mit Missionsleuten unterwegs. Also habe sie kennengelernt eben auf Missionsfesten der Liebenzeller Mission und viele waren bei uns auch zu Hause zu Gast aus dem Ausland.
Okay, spannend. Wie war dann letztlich der Weg doch zum Pfarrer?
Ja, das war herausfordernd. Ich habe dann zunächst angefangen, Informatik zu studieren, mehr als Ausweg, weil ich einfach wissenschaftlich, technisch interessiert bin. Und während des ersten Semesters habe ich gemerkt, durchs Bibellesen, durch Gespräche, das ist nicht das, was Gott von mir haben möchte. Habe mich dann auch ausgetauscht mit einem Pastor, dem ich viel Vertrauen schenkte und der mich längere Zeit auch begleitet hat. Und dadurch hat mich Gott dann ins Theologiestudium geführt. Das war sehr spannend, denn ich hatte keine Ahnung von Theologie, habe mich in Tübingen auch nicht wirklich beworben, sondern ich fragte einfach an, ob sie mir Bewerbungsunterlagen für Theologiestudium schicken könnten. Und ich bekam sofort die Zulassung, ohne dass die Uni mein Zeugnis gesehen hatte.
Ja, auch nicht schlecht.
Das sah ich dann wirklich als Führung Gottes.
Ja, cool. Und das hat sich dann auch so für dich bestätigt, dann der Weg? Oder also hast du dich da auch dann wohl gefühlt?
Das hat sich im Laufe des Studiums weiter bestätigt und ich habe trotz der vielen Sprachen, die ich nachlernen musste fürs Theologiestudium, ich musste ja Latein, Griechisch und Hebräisch noch lernen, habe es da auch geschafft, diese Fremdsprachen.
Ja, ist auch nicht ohne.
Der Herausforderung,
Man muss ja auch dazu sagen, diese, ich sage jetzt mal, alten Sprachen sind ja schon auch nochmal uns viel fremder, wie jetzt Englisch oder Französisch zu lernen. So, das ist zwar auch für viele schon herausfordernd, aber
ganz klar.
Aber ich finde das schon nochmal eine andere Nummer. So ging es mir zumindest, weil es uns halt doch, ja, Sprache doch oft auch mehr ist, wie nur Wörter zu lernen, sondern da steckt ja auch eine Kultur und ein Denken dahinter und so weiter. Und das fällt viel zumindest mir damals nicht so leicht, da reinzufinden. So,
ja. Naja, genau. Gut, ich bin dann diesen Weg gegangen und habe auch das Examen dann bestanden und habe die Ausbildung sehr gerne gemacht als Vikar, wie im Pfarrvikariat dann später. Doch, hat mir Freude gemacht.
Vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist so eine Art, ich sage es mal, wie beim Lehrerreferendariat, also so eine Art, wie sagt man da, ein praktisches Jahr so.
Ja,
als Abschluss
das, der zweieinhalb Jahre Praktikum oder Weiterbildung im Berufsleben mit Kursen und praktischen Erfahrungen auf der Kanzel, im Religionsunterricht, auf dem Friedhof bei Beerdigungen und was es so gibt im Pfarrberuf.
Ja. Du hast gesagt, der Weg hat sich dann weiter bestätigt, so wie. Ich glaube, für viele ist dieses Thema schon auch spannend irgendwie. Wie bekomme ich so raus, wo Gott mir da auch vielleicht was zeigt oder was sagt oder was Gott mit mir vorhat? Vielleicht bei vielen ist es vielleicht auch gar nicht so, dass er sagt, mach den Beruf oder jenen, sondern da ist ganz viel möglich. Bei anderen sagt er vielleicht relativ deutlich, mach dies oder jenes. So kennen wir es ja oft auch von den biblischen Personen, dass Gott da sehr klar spricht. Da muss man aber ja auch im Hinterkopf behalten, dass da viele andere gelebt haben, zu denen er nicht so klar gesprochen hat. Wie war das bei dir? Wie hast du so Gottes Reden da erlebt? Weiß nicht, ob du da was dazu sagen kannst, aber.
Als ich dann im Theologiestudium war, da war es für mich eigentlich schon klar, das ist mein Weg, da gehe ich weiter. Das hat sich, wie gesagt, durch diese Zulassung in Tübingen bestätigt, hat sich dann auch nochmals bestätigt, dass ich in relativ kurzer Zeit in Tübingen eine Studentenbude bekommen habe, was damals auch nicht einfach war. Und zu einem erschwinglichen Preis, hat sich dann auch weiter bestätigt, einfach durch Freunde, die ich gefunden habe und mit denen ich mich austauschen konnte. Auch im Albrecht-Bengel-Haus, wo Theologiestudierende zusammen wohnen, leben und sich gegenseitig unterstützen in Ergänzung zum Studium an der Universität. Und dadurch kam ich dann auch ins Vikariat. Ja, in der Zeit habe ich auch irgendwo meine Frau kennengelernt.
Sehr gut, da sind wir ja noch gar nicht drauf gekommen, wer dann alles so zu dir gehört. Ja, aber ja, okay. Ja. Was würdest du sagen, was hat dich bewegt dazu, diesen Beruf zu wählen? Oder vielleicht auch jetzt aus der jetzigen Sicht, was motiviert dich, ihn immer noch auszuüben oder immer noch da drin zu leben?
Also ich finde es den schönsten Beruf, weil ich da von Gott weiter sagen darf, von dem, was mich wirklich erfüllt, dieser Glaube an Jesus Christus, der mein Herr ist, von dem ich lebe und für den ich deshalb gerne lebe. Und dieses Leben, diese Hoffnung dann, die mir es gibt im Alltag, dass ich jemand bei mir habe, der mich begleitet, der mich führt, dem ich vertrauen kann und dem ich im Gebet alles sagen kann, das ist mein Leben. Und davon erzähle ich einfach gerne weiter. Egal, ob das jetzt auf der Straße ist, wenn ich Menschen treffe, auf der Kanzel, wenn ich predige oder wenn ich in der Schule Religionsunterricht halte. Deshalb, ich finde es einen der schönsten Berufe.
Ja, cool. Hast du da Vorbilder auch gehabt oder immer noch? Oder wie? Oder hat es für dich wenig eine Rolle gespielt? So?
Es waren vor allem Menschen in Albrecht-Bengel-Haus, die mich da begleitet haben und Lehrer dort, die ich sehr geschätzt habe. Beispielsweise den früheren Landesbischof Dr. Gerhard Mayer oder ein anderer, der vielleicht manchen noch bekannt sein könnte, Heiko Krimmer war sein Name, inzwischen leider verstorben. Das waren so Menschen, denen ich ein Stück weit nacheiferte. Dann gab es natürlich auch historische Personen, die irgendwo mir wichtig wurden, Martin Luther beispielsweise oder auch Johann Albrecht Bengel oder ein früherer Heimatpfarrer aus meiner Gemeinde, Flattich hieß der.
Ja, okay. Ja. Und wie war dann so der Weg weiter? Also du hast dann dein Studium absolviert, das Vikariat abgeschlossen. Wie ging es dann weiter?
Ja, das war spannend. Während meines Studiums, gegen Ende meines Studiums, hat mich ein Missionar eingeladen, nach Papua-Neuguinea zu kommen, um dort eine Weile zu sein, diese Missionsarbeit kennenzulernen. Und seit dieser Zeit hat mich dieser Gedanke, Missionar selber zu werden, Menschen in anderen Kulturen von Jesus zu erzählen, nicht mehr losgelassen. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, viel gebetet, mit verschiedenen Menschen gesprochen, gerade dort, auch mit diesen Lehrern im Albrecht-Bengel-Haus, die mich da irgendwo auch bestätigt haben. Und als ich dann meine Frau kennenlernte, war bei unserem ersten Date die erste Frage, ob sie mal sich vorstellen könnte, sich etwas näher mit mir einzulassen, ob da etwas draus werden könnte. Und die zweite Frage, ob sie sich auch vorstellen könnte, Missionarsfrau zu werden. Und darauf sagte sie ja, sonst wäre es wahrscheinlich zu keinem zweiten Date gekommen.
Ja, okay,
das spannend, war mir also ja. das Wichtigste. Und ja. so sind wir dann gemeinsam diesen Weg weitergegangen.
Vielleicht bei diesem Stichwort Mission, Missionar, ist vielleicht auch gut, so ein bisschen kurz darüber zu reden, was dein Verständnis davon ist, weil ich glaube, für viele ist das irgendwie auch was Abschreckendes geworden oder irgendwie eine Angst da. Da werden Menschen zu irgendwas manipuliert, gezwungen, wie auch immer so. Kannst du das beschreiben, was das für dich bedeutet hat oder was das für dich heißt, Missionar oder Mission oder so?
Also für mich bedeutet es einfach, von Jesus anderen Menschen weiterzusagen. Ich war jetzt nicht in dem Sinne der Missionar, der zu Menschen geht, die noch nie von Jesus gehört haben, sondern ich kam in ein Land, wo schon viele Jahre andere vor mir waren, wo eine Kirche gegründet war und ich ging in die theologische Ausbildung. Dort war dort also an der Bibelschule tätig als Professor nannten sie mich, aber ich habe natürlich keinen Professorentitel. Also als theologischer Lehrer in der Bibelschule.
Für andere Hauptamtliche dann quasi wiederum, oder?
Ja, Haupt- und Ehrenamtliche dort auszubilden. Mhm. Also es gab dort keinen offiziellen Abschluss, wie wir ihn hier in Deutschland kennen, sondern nur ein Zertifikat des Besuchs. Aber für die Kirche war das wichtig, auch dass junge Menschen dieses Zertifikat haben, dass sie ausgebildet sind, um dann in der kirchlichen Arbeit dabei zu sein. Ob es jetzt unter jungen Menschen ist oder unter Kindern oder dort in der Kultur ist es eben so, ab 40 kann man dann vielleicht auch mal im Gottesdienst ein Wort sagen.
Ja. Jetzt haben wir ja schon gehört, es gibt zu dir auch eine Frau. Sag doch mal, nimm uns da vielleicht nochmal kurz mit rein. Wer gehört alles zu dir? Wer sind so deine Liebsten, die da dazugehören?
Ja, also Bärbel ist der Name meiner Frau. Sie stammt aus dem Schwarzwald, aus einem kleinen Ort und war im Albrecht-Bengel-Haus als Sekretärin tätig. Da haben wir uns kennengelernt, übrigens durch den Computer, weil ich ein wenig im Programmieren des Computers mitarbeitete und dadurch mit dieser Sekretärin eben zusammenkam.
Ja. Cool,
ja. Dann
wie
gehören,
die Wege manchmal so sind. Gell?
Ja, erstaunlich. Ja. Dann gehören zu uns noch unsere zwei Töchter. Die eine heißt Janine, die ist jetzt selbstständig im Berufsleben tätig, hat in Bad Liebenzell studiert, ist als Jugendreferentin tätig. Und die andere ist die Nadine, die noch im Studium ist. Beide also schon außer Haus haben mit uns die Zeit in Mikronesien genossen und haben immer noch im Gedanken diese Zeit.
Ja, jetzt hast du es gerade schon verraten. Ich glaube, du hast es vorher noch nicht gesagt. Ihr wart dann in Mikronesien. Da wart ihr als ganze Familie dann oder wie war das?
Wir waren als Familie. Die Janine, die ist in der Vorbereitung auf Mikronesien in Los Angeles geboren. Okay. Also proud to be an American. Und kam als kleines Kind mit 6 Wochen nach Mikronesien. Und die Nadine, die ist dann während eines Heimataufenthaltes in Mühlager geboren, sind aber beide dort mehr oder weniger aufgewachsen, bis wir dann 2008 endgültig nach Deutschland zurückkehrten.
Wie lange war der dann dort oder von wann bis wann?
Das hat sich über etwa 18 Jahre erstreckt.
Okay,
ja, war schon relativ lang, aber zwischendurch waren immer wieder Heimataufenthalte.
Ja, schon spannend finde ich so, alles irgendwo ja zurückzulassen, was man so vorher hatte, auch Familie, Freunde, das ganze Netzwerk so so einen Schritt zu wagen, dazu noch mit Kindern. Wie würdest du sagen, hat es euch geprägt als Familie oder kann man das sagen? Weiß ich nicht.
Ich würde sagen, es hat uns zusammengeschweißt als Familie auf jeden Fall. Es waren herausfordernde Zeiten, denn unsere Janine musste dann nach Japan zur Schule gehen.
Ah, okay.
Also die war 13. Mhm. Und mit 13 haben wir sie nach Japan verabschiedet.
Mhm. Dann, krass.
Aber wir hatten uns das angeschaut und sie hat in diesem Alter sogar selber schon gesagt, also ich möchte nicht, dass ihr nicht wegen mir nicht mehr nach Mikronesien zurückkommen könnt. Ich gehe diesen Weg nach Japan und hat es dann auch gut geschafft. Sicher gab es Tränen bei Verabschiedungen immer wieder.
Ja.
Aber sie hat es gut geschafft und wurde dadurch sehr früh auch selbstständig. Und wie schon erwähnt, sie wünschen sich schon mal nach Mikronesien wieder zurückzugehen, um es zu sehen,
ja.
Jetzt nach einigen Jahren, wie es verändert hat und ob sie ja die Sprache noch können. Also Janine kennt es noch, die Nadine hat es inzwischen verlernt.
Was spricht man dort denn?
Also wir waren auf einer Insel, die heißt Chuuk,
ja.
Und da spricht man die Chuuk-Sprache.
Okay, ja, einfach.
Ganz einfach.
Ja gut, okay. Vielleicht noch die Frage zu also du bist dann, ihr seid dann zurückgekommen und dann war für dich klar Pfarrdienst oder wie ging das dann weiter?
Ja, das hängt mit den Strukturen des Oberkirchenrats zusammen. Da möchte ich jetzt nicht zu viel dazu sagen. Jedenfalls musste ich schlichtweg zurückkommen oder den Pfarrdienst ganz quittieren.
Ah, okay.
Und letzteres wollte ich dann doch nicht.
Ja.
Hat auch
heißt
teilweise,
aber, sorry, dass ich dich unterbreche, du wärst eigentlich gerne noch geblieben. Oder?
Wir wären gerne nach einem weiteren Heimataufenthalt wieder hin nach Mikronesien. Ich hatte sogar schon Pläne mit der einheimischen Kirche, dass ich nicht mehr an der Bibelschule unterrichte, sondern dass ich schon bestehende Pastoren weiterbilde, weil die zu wenig oder fast keine biblische Ausbildung noch hatten. Das hat sich zerschlagen. Im Nachhinein muss ich sagen, auch das war wiederum Gottesführung, denn es gab nicht schöne Dinge zwischen der Bibelschulleitung und der einheimischen Kirche und da bin ich froh, wurde ich nicht hineingezogen.
Okay. Ja.
Wir kamen also zurück und dann war für uns klar, jetzt auf jeden Fall Pfarrdienst.
Ja, okay. Und was waren dann da die Stationen?
Dann waren wir oben auf der Schwäbischen Alb, die sogenannte Vordere Alb, oberhalb von Bad Urach in Grabenstetten heißt der Ort.
Okay, ja.
Und jetzt sind wir in Gärtringen seit 2018.
Ja. Kannst du vielleicht so deinen Alltag als Pfarrer ein bisschen beschreiben? Wie kann man sich denn das vorstellen? Was macht so ein Pfarrer den ganzen Tag so? Also es gibt wahrscheinlich nicht den Standardtag, aber... Kannst du mal versuchen, so ein bisschen zu umreißen.
Ja, den Standardtag gibt es wirklich nicht. Heute kam ich jetzt beispielsweise von der Schule. Ich habe es erwähnt schon, dass ich Religionsunterricht halte. Oftmals klingelt dann das Telefon und es gibt auch organisatorische Fragen. Zum Beispiel, wann sind die nächsten Taufen oder können wir an diesem und jenem Tag uns trauen lassen? Also solche viele organisatorischen Dinge gehören mit dazu. Dann, was ich oftmals auch mache, sind Beerdigungen, eben wenn Menschen sterben, dass ich dann zu Angehörigen gehe, mit denen ein Gespräch ausmache, wann ich sie besuchen kann und den Ablauf des Gottesdienstes bespreche, aber natürlich da gleichzeitig auch Mut mache, weil wir die Hoffnung in Jesus haben auf das ewige Leben und sie da versuche einzuladen, nachzudenken, was das bedeutet, eigentlich mit Jesus zu leben. Dann gibt es Weiterbildungen auch für Erwachsene. Beispielsweise jetzt haben wir einen Kurs über das christliche Glaubensbekenntnis, 6 Abende zum christlichen Credo heißt der, wo wie Erwachsenenbildung könnte man sagen, Volkshochschule in der Kirche vielleicht so etwas flapsig ausgedrückt. Das muss vorbereitet werden. Mittwochs ist immer Konfirmandenunterricht, Mittwochnachmittags. Und auch das ist vielleicht mehr Organisation dahinter, als man sich's denkt. Denn es gibt immer wieder Absprachen mit Mitarbeitenden, Konfiteamern und Buddies nennen wir es, die Konfis mitbegleiten. Dann Taufen, haben wir Taufelternabende, um dann Taufen durchzuführen. Und natürlich die Gottesdienstvorbereitung für Sonntage, die dann auch immer wieder Absprachen mit Musikteams, Organisten, Posaunenchor und anderen Mitwirkenden bedeuten.
Ja.
Und entsprechende Vorbereitungen. Also das sind so ganz grob die Dinge, die dazugehören zum Pfarrdienst.
Ja.
Und jetzt habe ich es vergessen, natürlich Seelsorge, würde man es nennen, Besuche bei älteren Gemeindegliedern, die zu einem besonderen Geburtstag, 80., 85., 90. und so, besucht werden, um einfach auch einen persönlichen Besuch vom Pfarrer zu bekommen, ja, eine persönliche Ansprache, weil manche von ihnen doch nicht mehr zum Gottesdienst können und sich dann freuen, einfach mit dem Pfarrer eine persönliche Begegnung zu haben.
Ja. Was ist so das von all dem, was du vielleicht so am liebsten machst? Gibt es da was?
Ah, sehr unterschiedlich.
Vielfältig.
Sehr unterschiedlich. Also manchmal mache ich gerne die Arbeit mit jungen Menschen, also Schule, Konfirmandenunterricht. Manchmal sind die Gruppen aber auch so herausfordernd, dass ich denke, ach, das war jetzt doch wieder schwierig. Ich mache auch diese Besuche gern. Manchmal geht so ein Besuch bei älteren Menschen nicht planen, manchmal anderthalb Stunden, manchmal dauert es allerdings auch drei Stunden, weil sie einfach aus ihrem Leben erzählen. Ich musste also schon auch jonglieren mit meiner Arbeitszeit.
Ja.
Aber eigentlich mache ich so alles gern. Sehr gerne predige ich auch, das muss ich schon sagen. Ich mache also Gottesdienstvorbereitung sehr intensiv. Das heißt, ich brauche da mindestens einen Tag eigentlich, bis so ein Gottesdienst vorbereitet ist.
Ja. Ja. Kann man auch gerne mal reinhören. Eure Gottesdienste findet man ja auf dem YouTube-Kanal von der Evangelischen Kirchengemeinde Gärtring.
Ja, gerne.
Da kann man dich dann auch sehen, nicht nur hören. Genau, cool. Was würdest du sagen, unterscheidet vielleicht dein Alltag so vom Alltag eines normal Beschäftigten, Normalbürgers? Gibt es da Unterschiede?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich fange nicht um 7 Uhr morgens an, das gebe ich zu. Ich fange etwas später an. Und mein Alltag, ich nehme mir zwar vor, was ich am Tag arbeiten möchte, aber jetzt gestern beispielsweise kam gleich kurz nach 8 Uhr der Anruf, jemand verstorben. Das heißt, ich muss das mal als Prio 1 nehmen und anderes zurückstellen.
Ja, also schmeißt sich dann natürlich der ganze Plan, den man so hatte, um.
Genau, und entsprechend muss die Woche wiederum anders strukturiert werden, weil ich das jetzt einplanen muss, was nicht eingeplant war.
Ja.
Das heißt, ich kann schlichtweg nie von einem zum anderen Tag wirklich planen, weil dann immer wieder was dazwischen kommt. Oder es kann durchaus auch sein, dass jemand an der Haustüre steht und ein Gespräch wünscht.
Ja.
Oder dass jemand kommt und sagt, ich brauche 5 €. Also auch das erlebe ich immer wieder, dass Menschen dastehen, an der Haustür klingeln und um Geld bitten. Die Hintergründe sind mir oftmals selber auch nicht bekannt.
Ja, ja. Wir hatten es vorher schon bei diesem Talar-Thema ganz am Anfang. Wie würdest du sagen, wirst du als Pfarrer so im Ort wahrgenommen? Kannst du das oder was sind da so Begegnungen oder vielleicht, ja?
Also dadurch, dass ich jetzt schon über 5 Jahre hier bin, kennen mich viele. Und wenn ich durch den Ort gehe oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, grüße ich in der Regel Menschen, denen ich begegne. Und da kommt oft, grüß Gott, Herr Pfarrer, zurück. Insofern werde ich schon als Amtsperson auch wahrgenommen. Darüber hinaus muss ich passen, weiß ich es nicht, wie die einzelnen Bürger mich wahrnehmen.
Ja. Ich meine, ist ja nicht mehr so ganz wie früher, sag ich mal, wo der Pfarrer mit dem Bürgermeister der wichtigste Mann im Ort war. Und trotzdem ist man eine Person des öffentlichen Lebens, sage ich jetzt mal. Man wird wahrgenommen, man wird beobachtet, in Anführungszeichen.
Auf jeden Fall.
Und ja, wie gehst du damit um? Ist das für dich was dir leicht fällt oder eher was Herausforderndes?
Ich habe mich damit arrangiert. Sicher gibt es Dinge, wo dann auch eine gewisse Erwartung da ist, die ich manchmal freudig, manchmal aber auch eher, ja, weil es eben sein muss, erfülle, beispielsweise öffentliche Veranstaltungen der bürgerlichen Gemeinde, wo es eben in Anführungszeichen dazugehört, dass man sich als Pfarrer sehen lässt. Ja. Sei es jetzt ein Frühjahrsempfang beispielsweise oder wenn irgendwelche Feste sind.
Ja.
Aber auch da muss ich sagen, ich gehe dann einerseits hin als Amtsperson, andererseits freue ich mich auch auf persönliche Begegnungen mit den Menschen, die ich dann auf solchen Festen treffe.
Ja, und öffnen da vielleicht manchmal auch dann Türen oder.
Genau, und mit manchen Kontakte. Komme ich da sogar auch über Fragen des Glaubens ins Gespräch.
Ja, ja. Ich glaube, es ist auch eine gute Möglichkeit, mal für dich als Zuhörer zu überlegen, wie gehst du mit so Personen des öffentlichen Lebens um? Wie spricht man über sie? Wie denkt man über sie? Welche Maßstäbe legt man da an? Ich glaube, es ist schon manchmal gut, da auch drüber nachzudenken. Welche Erwartungen hast du auch angesprochen, hat man an so eine Person? Weil auch meine Beobachtung ist es, dass es manchmal schon auch ein Stück weit überhöht ist, was man da so erwartet. Und man vergisst, dass es eigentlich auch ein Mensch einfach ist, wie jeder andere auch. Und auch seine Herausforderungen hat, sein Leben lebt und versucht zu meistern. Ja, genau. Hast du noch irgendwelche, sage ich jetzt mal, wir haben jetzt schon stark gehört, dein Herz schlägt schon für diesen Beruf und für alles, was das mit sich bringt. Gibt es da auch noch andere Dinge, wo du sagst, da habe ich eine Begeisterung oder da habe ich eine Leidenschaft?
Es war eine Zeit lang das Fotografieren. Mhm. Inzwischen habe ich so viele Bilder, dass ich denke, ja, ich lasse es lieber mal. Okay. Also Landschaftsfotografie war mal so ein bisschen Hobby. Aha. Als ich in Mikronesien war, natürlich Tauchen. Denn Mikronesien ist eine der schönsten Stellen der Welt zum Tauchen. Ja. Sonst eben zum Ausgleich ein bisschen Fahrrad fahren oder dann am Sonntag mit meiner Frau einen längeren, strammen Spaziergang oder eher Wanderung, könnte man sagen, machen, um einfach auch einen körperlichen Ausgleich zu bekommen. Denn die Woche über finde ich dazu kaum Zeit. Ja. Vielleicht das auch noch, mein Beruf ist eben nicht strukturiert mit 8 Stunden, sondern das geht oftmals über 10 Stunden raus am Tag, dass ich da beruflich unterwegs bin. Aber das ist familiär dann manchmal auch eine Herausforderung.
Ja. Und du hattest vorher gesagt, du fängst nicht um 7 an, aber man muss ja auch dazu sagen, du hörst auch nicht um 17 Uhr auf in der Regel.
Nee, also meistens wird es 22 Uhr oder oftmals noch später, bis ich den Schreibtisch verlasse.
Ja, und sind ja doch auch oft irgendwelche Veranstaltungen dann abends oder sonst irgendwie was.
Ja, Sitzungen des Kirchengemeinderats beispielsweise oder Besprechungen mit verschiedenen Gemeindegliedern, die mitarbeiten.
Ja, genau. Jetzt, unser Podcast allgemein hatte so dieses große Überthema oder diese große Frage, warum glaubt ein Mensch heute noch an Gott und wie lebt er das? So sage ich es jetzt mal. Jetzt möchte ich die Frage auch an dich stellen. Klar, du bist Pfarrer und jeder denkt, naja, der glaubt auf jeden Fall an Gott. Aber trotzdem die Frage, warum glaubst du an Gott?
Weil ich ihn erlebt habe als denjenigen, der mich durch alle möglichen Situationen durchträgt und dem ich vertrauen kann, der mir Kraft gibt dann auch im Alltag. Wenn ich manchmal so meinen Kalender zurückblättere und früher hatte ich so ein Art Tagebuch geschrieben und dann feststelle, was ich da alles gemacht habe, denke ich, oh, erstaunlich, dass ich das alles untergekriegt habe. Und auch wenn ich jetzt Gottesdienst halte und manchmal Zeit nicht ganz so da war, um so vorzubereiten, wie ich es gerne gemacht hätte, merke ich doch, Gott ist bei mir und er macht es denn doch so, dass Menschen von seinem Wort berührt werden. Und da merke ich einfach, da ist Gott. Gott ist im Alltag dabei. Und er ebnet oftmals Dinge. Sicher gibt es auch Herausforderungen. Aktuell beispielsweise mit meiner Mutter, die erkrankt ist und nicht hier wohnt. Das heißt, ich habe immer einen Weg, um bei ihr zu sein. Zusätzlich zu meinem verantwortungsvollen Beruf. Das ist eine Herausforderung, aber da merke ich auch, wie Gott immer wieder Türen öffnet und Wege ebnet.
Ja.
Deshalb glaube an Gott heute noch.
Ja, sehr schön. Und wie lebst du diesen Glauben? Also du so persönlich, ich meine, das, wie du es nach außen lebst, kennen ja die meisten.
Also ich lebe es meistens so, dass ich entweder alleine oder wenn meine Frau mit mir frühstückt, dass wir da gemeinsam das Wort lesen, das in einem Büchlein namens Losungen steht. Das ist ein Bibelwort aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament, uns kurz darüber austauschen und dann miteinander beten. Und später am Tag, beispielsweise nach dem Religionsunterricht, setze ich mich dann hin, lese für mich selber die Bibel, einen Abschnitt, schau mal auch im Griechischen nach, was da steht, um einfach für mich selber in der Bibel zu lesen und zu hören, was sagt mir Gott da ganz persönlich.
Ja. Cool, danke für den Einblick. Und das beantwortet vielleicht auch gleich noch meine nächste Frage. Ich weiß es nicht. Woher bekommst du deinen Input, sage ich jetzt mal? Also du musst ja unheimlich viel auch, blödes Wort, aber produzieren, sage ich mal, oder auch den Menschen ja, vorbereiten und Inhalte weitergeben. Woher bekommst du den Input dafür?
Also zunächst mal durch dieses persönliche Bibellesen, ja, das ich erwähnt habe. Und weil ich mir bei den Vorbereitungen da auch wirklich Zeit nehme, in der Bibel zu studieren, gelegentlich auch mal eine andere Predigt zu lesen oder anzuhören. Ja. Und wenn ich dann auf größere Konferenzen gehe, da hole ich oftmals auch neue Ideen und bekomme Input für mich selber, für mein geistliches Leben und für meinen Dienst.
Ja. Jetzt eine spannende Frage, aber darf man als Pfarrer auch zweifeln?
Das würde ich sagen, ja, darf man. Gelegentlich kann es schon mal sein, dass man sich überlegt, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und doch, also bei mir ist es so, manchmal kommt schon diese Frage, ja, andere leben ohne Gott und haben doch auch ein gutes Leben. Was bringt eigentlich dieses Leben mit Gott? Aber das sind dann bei mir meistens nur eher Minuten, wo ich dann doch merke und mich daran erinnere, wie er mich bisher geführt hat und geleitet. Ja. Und dann denke, oh, ohne Gott wollte ich wirklich nicht leben. Ja.
Also da zehrst du dann stark in den Momenten aus deinen Erlebnissen und Erfahrungen, die du schon hattest mit
Gott.
So, ja. Dann noch eine letzte Frage. Was würdest du Menschen sagen, die dich eben fragen, was bringt es zu glauben? Du hast es gerade jetzt schon ein bisschen angedeutet in den Antworten auf die vorherigen Fragen, aber ja, was bringt mir Gott, was bringt mir Kirche?
Zum einen diese Begleitung im Alltag, dass ich immer weiß und wenn ich beispielsweise nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann, dann bete ich einfach im Stillen in meinen Gedanken, bin ich dann bei Gott und weiß, ja, ich bin bei ihm geborgen und kann all das, was mich auch beschäftigt, gedanklich ihm sagen. Und dann, wenn ich in den Alltag gehe, dann weiß ich, er ist bei mir. Dann, was mir sogar in letzter Zeit noch viel wichtiger ist, gerade wenn wir an diese Umbrüche denken, Kriege, Umwelt, Fragen, die ja die allgemeinen Themen in unserer Gesellschaft sind, da gibt mir das eine Gelassenheit, weil ich weiß, Gott hat auch das in der Hand. Ich muss jetzt nicht Angst haben vor irgendwelchen Machthabern, sondern ich kann vertrauen, dass Gott auch hier lenkt. Und wenn mein Leben hier zu Ende geht auf dieser Erde, dann weiß ich, dass ich bei ihm daheim bin, in seiner Herrlichkeit im Himmel, wie man so volkstümlich sagt. Ja. Und bei ihm einfach diese Geborgenheit habe.
Das ist eine tolle Hoffnung und man spürt ja auch ab, dass du die wirklich hast und dass das dass dich wirklich, ja, was du gerade auch gesagt hast, dir wirklich Halt und eine innere Ruhe oder einen Frieden gibt. Ja. Finde ich stark. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die ist mir jetzt gerade noch gekommen. Vielleicht kannst du das noch irgendwie kurz, was ist so vielleicht dein Wunsch für Kirche? Da ist ja auch gerade ganz viel im Umbruch und passiert ganz viel. Was ist dein Wunsch vielleicht für Kirche und Gemeinde, wo es da hingehen kann?
Mein größter Wunsch wäre, dass wir als Christen wirklich zusammenhalten, zusammenstehen und gemeinsam an einem Strang ziehen, egal welche Lieder wir singen und egal welche Gottesdienstformen wir lieben. Ich sehe, dass junge Menschen andere Gottesdienste lieben als ältere Menschen, wobei da sicher Flexibilität auch bei Älteren da ist. Aber mein großer Wunsch wäre, dass wir zusammenstehen und Alte und Junge gemeinsam irgendwie da einen Weg miteinander finden.
Danke. Ja, jetzt die Frage an dich. Was war dir heute vielleicht neu? Was hast du so vielleicht gar nicht gedacht von einem Pfarrer oder von Siegbert selber jetzt so? Siehst du jetzt einen Pfarrer vielleicht auch ein Stück weit in einem anderen Licht? Das würde mich mega interessieren. Schreib das doch gerne mal, entweder auf Instagram oder bei Spotify kann man inzwischen auch die Folgen kommentieren oder schreib mir direkt per WhatsApp. Würde mich sehr interessieren, auch wenn du noch mehr Fragen irgendwie an Siegbert hast oder ein persönliches Treffen ist vielleicht auch mal möglich, je nachdem. Genau, dann gerne bei mir melden, dann stelle ich irgendwie den Kontakt her, wenn da der Wunsch da ist. Und dir, Siegbert, vielen Dank für die Einblicke, die du uns jetzt heute gegeben hast, auch so manches Persönliche zu erzählen. Das finde ich ja auch immer spannend, so für so eine Person des öffentlichen Lebens, was gibt man preis und was nicht. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier warst und dass du uns da Einblicke gegeben hast und dich den Fragen gestellt hast.
Gerne.
Ja, wie schon gesagt, teilt gerne eure Gedanken und Anregungen mit uns über WhatsApp, über Instagram, wo auch immer. Stellt uns eure Fragen auch per Mail gerne. Und ja, wenn ihr einfach noch irgendwie weitere Fragen an die zukünftigen Interviewpartner dieser Reihe habt, also an die Kolleginnen und Kollegen von Siegbert, dann schreibt mir die auch gerne, weil dann nehme ich die in das nächste Interview oder die nächsten Interviews gerne mit auf. Ansonsten, die nächste Folge kommt mit Sicherheit, damit ihr sie nicht verpasst, wie schon gesagt, Glocke anmachen oder uns eben folgen auf den entsprechenden Kanälen. Macht gerne Werbung für uns und ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.